Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Herzlich willkommen bei diesem Podcast von Springer Medizin zur Diagnose und Therapie der sekundär progredienten multiplen Sklerose mit Primarius Universitätsprofessor Johann Sellner, Leiter der Abteilung für Neurologie am Landesklinikum Mistelbach-Gensandorf. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Novartis.
In Österreich leben rund 12.500 Menschen mit multipler Sklerose. Jedes Jahr werden rund 400 Neuerkrankungen diagnostiziert. Herr Professor Sellner, wie und wann im Leben tritt denn die multiple Sklerose typischerweise auf? Was sind Ihre Symptome?
Die multiple Sklerose ist die häufigste immunvermittelte Erkrankung des zentralen Nervensystems. In der Regel werden erste Krankheitssymptome zwischen dem 20. und dem 40. Lebensjahr bemerkt. Die Altersspanne für den Beginn der Erkrankung reicht jedoch von der Kindheit bis in das höhere Erwachsenenalter. Frauen sind in der häufigsten Verlaufsform der schubförmigen MS 3 bis 4-mal häufiger als Männer betroffen. Die Krankheitssymptome entstehen einerseits durch Schädigung der Nervenisolierschicht, der Fachbegriff hierfür ist Demyelinisierung, sowie dem Zugrundegehen von Nervenfasern und Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark. Die Symptome hängen davon ab, welche Nervenfasern betroffen sind. Handelt es sich um Nervenfasern, die Sinnesinformationen übertragen, kommt es zu Empfindungsstörungen, zu Beeinträchtigung des Gleichgewichts oder der Koordination. Wenn jene Nervenfasern betroffen sind, die Steuerungssignale an die Muskeln weiterleiten, kommt es hingegen zu Lähmungen oder Ungeschicklichkeit. Zu den häufigsten Symptomen der multiplen Sklerose gehören Taubheitsgefühl oder Kribbeln in Beinen oder Armen, Gang- oder Gleichgewichtsstörungen, Sehstörungen auf einem Auge oder Doppelbilder, Müdigkeit und rasche Erschöpfung.
Gibt es denn Herausforderungen bei der Diagnose der multiple Sklerose? Wie wird denn hier typischerweise vorgegangen?
Bei Verdacht auf multiple Sklerose wird zunächst die Krankengeschichte aufgenommen, dann wird das Nervensystem bei einer körperlichen Untersuchung untersucht. Mit einer Magnetresonanztomographie können demyelinisierende Bereiche im Gehirn und Rückenmark gefunden werden. Und im Nervenwasser können Hinweise auf eine Aktivierung des Immunsystems nachgewiesen werden. In gewissen Fällen sind weitere Abklärungen notwendig, da es für die MS keine spezifischen diagnostischen Marker gibt und die Diagnose erst gestellt werden kann, wenn andere Erkrankungen, die eine ähnliche Klinik oder Veränderungen in der Bildgebung verursachen können, ausgeschlossen wurden.
Kommen wir zu den Verlaufsformen. Herr Professor Sellner, wie sehen die Verlaufsformen der Multiple Sklerose aus? Wann spricht man von SPMS, von sekundär progredienter Multiple Sklerose?
Im Verlauf präsentiert sich die klassische Multiple Sklerose als Krankheitskontinuum, bei dem sich aus einer initial schubförmigen MS eine sekundär chronisch progrediente Form entwickeln kann. Bei den sogenannten Schüben handelt es sich um mindestens 24 Stunden anhaltende neurologische Ausfälle, die sich zunächst mehr oder weniger vollständig zurückbilden. Bis zum Übergang in das chronisch progrediente Stadium vergehen im Schnitt 10 bis 15 Jahre. Die sekundär progrediente Phase entwickelt sich allerdings nicht bei allen MS-Betroffenen. Manche Betroffene verbleiben in einem Verlauf mit sehr geringer Schubaktivität und ohne Progredienz. Dies ist meist mit guter Lebensqualität im Langzeitverlauf assoziiert. Dagegen ist der Übergang in eine sekundär progrediente MS mit einer deutlich schlechteren Prognose verbunden. Klinische Merkmale der SPMS sind die schubunabhängige Progression mit oder ohne aufgesetzte Schübe und das Fehlen einer vollständigen Rückbildung der Symptome. Laut Leitlinien ist die SPMS durch eine schubunabhängige, stetige Zunahme klinischer Symptome und neurologischer Beeinträchtigungen über mindestens 6 Monate hinweg charakterisiert.
Warum kommt es bei der SPMS im Gegensatz zur schubförmigen MS zur unvollständigen Erholung der neurologischen Ausfälle und was bedeutet das für die Patientinnen und Patienten?
Die Behinderungsprogression ist Folge einer unvollständigen Erholung neurologischer Funktionen und spiegelt chronische und irreversible Demyelinisierung und Verlust der Axone wider. Die unvollständige Erholung lässt sich teilweise auch durch erschöpfte Plastizitätsreserven des Gehirns erklären, die die Schädigung der Hirnsubstanz zu Beginn noch kompensieren. Kommt es dann zum Verlust der Neurone und sind diese Reserven aufgebraucht, tritt letztendlich der Verlust sensorischer, motorischer, vegetativer und kognitiver Fähigkeiten hinzu.
Herr Professor Sellner, wie können denn die Patientinnen und Patienten bzw. die behandelnden Ärztinnen und Ärzte erkennen, ob sich ein MS-Betroffener, eine MS-Betroffene im Stadium der sekundär progredienten MS befindet?
In der Tat ist es nicht einfach, den Übergang der schubförmig remittierenden MS zur schleichend fortschreitenden Form bereits frühzeitig zu erkennen. Deshalb ist es umso wichtiger, sich ganz bewusst auf den eigenen Körper zu besinnen, aufmerksam in sich hineinhören, auf Symptome zu achten und diese mit einem früheren Zeitpunkt zu vergleichen. Fallen bestimmte Aufgaben und Alltagsaktivitäten schwerer? Hat sich etwas verändert? Folgende Fragen decken die wichtigsten Domänen ab, die bei der SPMS betroffen sein können. Ich werde zunächst auf die physischen Veränderungen eingehen, dann auf die kognitiven. Bei den physischen Veränderungen könnten folgende Fragen gestellt werden. Brauchen Sie länger beim Gehen oder können Sie nur noch kürzere Strecken zurücklegen? Haben Sie Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten? Nehmen Empfindungsstörungen zu? Hat Ihre Feinmotorik nachgelassen? Müssen Sie häufiger die Toilette aufsuchen? Leiden Sie unter Inkontinenz? Haben Sie Veränderungen in Ihrem Sexualleben festgestellt? Leiden Sie unter einer anhaltenden Niedergeschlagenheit mit Antriebs- und Freudlosigkeit? Nun zu den kognitiven Auffälligkeiten. Sind Sie vergesslicher geworden? Können Sie sich schlechter oder nur für kürzere Zeit konzentrieren? Haben Sie Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden oder Probleme beim Sprechen? Dauert es länger, Informationen zu verarbeiten? Fällt es Ihnen schwer, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen? Fühlen Sie sich häufiger ungewöhnlich müde und geschwächt? Hierbei handelt es sich um Fragen, die zum einen von Patienten- oder Angehörigenseite gestellt werden können, zum anderen auch spezifisch von ärztlicher Seite erfragt werden können.
Herr Professor Sellner, kommen wir abschließend noch zur Therapie. Warum ist es denn mit Blick auf die Therapie so wichtig, eine SPMS möglichst früh zu erkennen? Welche Optionen stehen Ihnen denn bei der Behandlung der SPMS zur Verfügung?
Die Relevanz einer Differenzierung zwischen schubförmiger und sekundär chronisch progredienter MS ist grundlegend für mögliche Therapieentscheidungen. Time matters, also dass eine frühzeitige, gezielte Behandlung die Chancen auf einen Behandlungserfolg erhöhen, hat sich in der schubförmigen MS etabliert und lässt sich inzwischen auch auf die SPMS übertragen. Besondere Relevanz hat das frühe Erkennen des sekundär chronisch progredienten Verlaufs seit der Zulassung von Siponimod seit Januar 2020, als diese Substanz von der Europäischen Arzneimittelbehörde zur Behandlung einer aktiven SPMS zugelassen wurde. Ziel der doppelblinden, placebo-kontrollierten Expans-Studie war es, zu evaluieren, bei wie vielen Teilnehmern sich die SPMS-Symptome über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten verschlechtern. Zu dieser Frage konnten die Ergebnisse von 1096 Teilnehmern ausgewertet werden, die Siponimod erhalten hatten, und von 545 Teilnehmern, die Placebo erhalten hatten. Während der Studie verschlechterten sich die MS-Symptome bei 26% der Teilnehmer unter Siponimod über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten. Im Vergleich dazu verschlechterten sich die MS-Symptome bei 32% der Teilnehmer, die Placebo erhalten hatten. Somit war die Wahrscheinlichkeit einer Symptomverschlechterung bei Teilnehmern, die Siponimod eingenommen hatten, um 21% niedriger als bei jenen Teilnehmern, die Placebo bekommen hatten. Nun liegen auch die Ergebnisse zur längerfristigen Wirksamkeit und Sicherheit von Siponimod bei der aktiven SPMS vor. 1224 der 1651 Teilnehmer der Expand-Kernstudie nahmen an der offenen Verlängerungsstudie über bis zu 5 Jahre teil. Diejenigen Teilnehmer, die bereits in der Kernstudie mit Siponimod behandelt wurden, hatten auch in der längeren Nachbeobachtung den größten Benefit auf die Behinderungsprogression. Ebenso hatten die bereits in der Kernstudie behandelten Teilnehmer geringere Volumina der T2-Läsionen und der kumulierten Anzahl neuer bzw. vergrößerter T2-Läsionen. Zu beachten ist, dass in der längerfristigen Auswertung keine neuen Sicherheitssignale gefunden wurden. Dies spricht also für eine frühzeitige Einleitung und längerfristige Therapie mit Siponimod bei aktiver SPMS.
Herr Professor Sellner, vielen Dank für das Gespräch.
Sie hörten einen Podcast von Springer Medizin zur Diagnose und Therapie der sekundärprogredienten multiplen Sklerose. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Novartis.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.